Wir stehen immer noch an dem König Josaphat. Und darf ich vorher ein paar Kleinigkeiten erledigen, dann quälen Sie mich nicht. Unser lieber Bruder Harz und seine Schwester lassen uns herzlich grüßen. Wahrscheinlich sind sie auch schon wieder hier, nicht? Wie sich das hier politisch. Die sind in Malente. Wissen Sie, wo Malente ist? Ich weiß auch nicht. Nein, ich weiß ehrlich nicht, nein. Richtig, ist richtig. Ja. Und dann, ich bin gefragt worden, wo ich in Leipzig bin. Ich war nächsten Sonntag mit dem Nachtzug dahin und bin Sonntag drauf wieder hier. Ich bin also kein Sonntag weg, ich bin nur Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag in Leipzig. Und zwar in Leipzig-Lindenau in der Nathanaelkirche. Nathanaelkirche, das ist eine große Kirche in so einem Arbeiterviertel. Und dann habe ich einen Dank auszusprechen. Wir haben neulich gesammelt für den Westdeutschen Männerbund, der seine Bundeshöhe aufbauen will. Da haben wir in einer Bibelstunde offenbar 214 Mark zusammenbekommen. Da danken sie uns überströmt, das gebe ich weiter. Das ist ja auch eine Kollekte in der Bibelstunde, nicht? So, und jetzt sind wir also 2. Chroniker 20. Wir erinnern uns, die hatten also die große Schlacht da geschlagen, der Josaphat und sein Volk, vielmehr, sie hatten gar keine Schlacht geschlagen, sondern der Herr hatte sie für sie geschlagen. Und da heißt nun in Vers 28, ja, ich habe letztes Mal den Vers schon besprochen, ich weiß es, und da habe ich gesagt, das ist eigentlich ein Abbild davon, wie die vollendete Gemeinde einmal in die neue Welt einzieht, so nach getanem Siege. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trometen zum Hause des Herrn. Und die Furcht Gottes kam über alle Königreiche in den Landen, da sie hörten, dass der Herr wieder die Feinde Israels gestritten hatte. Also war das Königreich Josaphat still, und Gott gab ihm Ruhe umher. Ich finde, hier in diesem Abschnitt wird uns ein Bild der Gemeinde des Herrn gezeigt, wie sie Gott sich denkt. Sie wissen, dass im Alten Bund Gott aus allen Völkern der Welt Israel sich erwählt hat. Und nicht, weil sie besser oder größer waren, sagt er mal, sondern, das ist eine tolle Stelle im 5. Buch Mose, ich habe euch erwählt, nicht weil ihr besser seid oder größer seid, sondern weil ich euch geliebt habe. Ist Begründung genug, weil ich euch geliebt habe. Das ist völlig unlogisch, nicht? Aber so. Und so stellt Israel für uns das Bild, sozusagen, der Gemeinde des Herrn dar. Im Neuen Testament ist die Gemeinde des Herrn die, die Jesus gehören. Und diese Gemeinde, wird uns immer wieder in der Bibel gesagt, soll von der alttestamentlichen Gemeinde lernen. Wir können wirklich im Alten Testament lernen, was sie verkehrt gemacht haben, was sie richtig gemacht haben. Hier wird uns nur ein Bild der Gemeinde gezeigt, wie sie recht ist, wie sie gut ist, wie sie schön ist. Ich predige gern so, dass ich von dem Glaubensleben der einzelnen Christen rede. Denn es wird ja im Leben keine Gemeinde zustande kommen, wenn nicht einzelne Leute sich bekehren. Die Bibel sagt, ihr seid lebendige Bausteine. Da wird ein Stein nach dem anderen aufgebaut. Sehen Sie, als man das neue Gesangbuch rausgab, das bei uns Gott sei Dank noch nicht eingeführt ist, da hat man alle Lieder rausgeschmissen, in denen ich vorkomme. Ich bete an die Macht der Liebe. Ich will dich lieben, meine Stärke. Man hat gesagt, in der Gemeinde gibt es kein Ich, nur ein Wir. Wir glauben alle an einen Gott. Nur Wir-Lieder und die Idee wurden ausgetan. Ich halte es für verkehrt. Ich glaube, dass eine Gemeinde nur entsteht, wo da und dort und dort und dort ein Mensch sich wirklich von Herzen zum Herrn bekehrt. Umkehrt und sein Eigentum wird. Buße tut, dass seines Heils gewiss wird, im Anblick des Kreuzes Jesu Christi. Aber das ist auch sicher, wo ein Mensch wirklich sich bekehrt, da kommt er irgendwo zur Gemeinde, wo die gläubige Gemeinde sich sammelt, nicht? Und es liegt mir immer viel daran, dass wir hier nun nicht in irgendein Haufe sind, nicht? Ein Haufe. Sondern dass wir wirklich Gemeinde sind. Das hat mir jetzt am Sonntag wieder einer so vor die Sparte gesagt. Die bekehren sich alle bis zum Pastor Busch, aber nicht weiter. Da habe ich gesagt, wenn das wahr wäre, ich meinen Strick auf mich aufhängt. Ernsthaft, nicht. Aber das glaube ich nun, hoffe ich, glaube ich nicht einmal. Sondern ich glaube, dass eine ganze Menge Menschen sind, die sich zum Herrn Jesus bekehrt haben. Und die es nicht getan haben, die bitte ich geschleunigt zu tun. Sie wissen ja nicht, ob sie noch 8 Tage Zeit haben, ob sie noch 8 Tage leben. Gott kann sie abrufen, 8 Tage. Und je mehr Leute hier sind, die wirklich Jesu Eigentum sind, desto mehr sind wir wirklich Gemeinde Jesu Christi. Gemeinde Jesu Christi. Und dann sage ich, wir als Gemeinde, wir können ja lernen, wie eine richtige Gemeinde aussehen soll. Erstens, die Hauptsache, das Wichtigste, diese Gemeinde hat einen guten Herrn. Wollen Sie mal reinsehen in den Text. Und sie zogen Jerusalem ein. Und da heißt es in Vers 29, Vers 27, also kehrte jedermann, ich hatte 27 vergessen vorzulesen, also kehrte jedermann von Juda in Jerusalem wieder um und Josaphat an der Spitze, dass sie gen Jerusalem zögen mit Freuden. Denn doch Herr hatte ihnen eine Freude gegeben an ihren Feinden. Und heißt nochmal, Vers 29 am Schluss, dass doch Herr wieder die Feinde Israels gestritten hatte. In dieser Gemeinde ist ein König, Josaphat. Aber wenn Sie die 3 Verse lesen, dann wird Ihnen deutlich, der König ist eigentlich ein anderer, nämlich der geoffenbarte Gott, wo Luther Herr übersetzt, steht im Hebräischen immer Jehovah. Der geoffenbarte Gott, wir sagen Jesus. Diese Gemeinde hat Ämter, da ist ein König, da gab es hohe Priester, nicht? Da gab es mancherlei Ämter. Aber der eigentliche König ist doch Herr. Und so muss es in der Gemeinde Jesu Christi sein. Wie sagt Jesus, ihr sollt euch nicht in der Gemeinde Meister nennen lassen. Einer ist euer Meister, Christus. Ihr sollt euch nicht nennen Vater, erst recht nicht heiliger Vater. So sagt Jesus. Einer ist euer Vater, Christus. So steht in der Bibel, nicht? Ich meine, deutlicher kann es ja eigentlich nicht gesagt werden, oder doch? Es gibt in der Gemeinde Jesu Christi nur einen, der letztlich zu sagen hat, bei allen Ämtern, die da sind, das ist er. Und liebe Freunde, wie lange Zeit und an vielen Orten hat die evangelische Kirche einfach in Agonie gelegen, im Tode, weil nur einer zu sagen hatte, der Pastor. Nee? Da kommt im Leben nicht drauf, der Herr nichts zu sagen hat. Sei fein, dass die Brüder hier den Laden regieren, nicht? Und ich gar nicht viel zu sagen habe. Und wenn die zu viel sagen, sage ich, Moment mal, ihr habt auch nicht zu regieren. Hier regiert Gottes Wort und der Herr. Ja. Aber brauchen wir gar nicht sagen, wissen wir so. Und das ist schön. Die Gemeinde freut sich, dass sie einen herrlichen Herrn hat. Einen herrlichen Herrn. Sehen Sie, wir, die Menschen im Allgemeinen und wir Deutschen im Besonderen, wir haben ein dringendes Bedürfnis, einen Herrn über uns zu haben, nicht? Wir halten das gar nicht aus, wir Deutschen, wenn nicht einer da ist, der kommandiert. Andere Völker können es leichter aushalten, wir nicht, nicht? Wir laufen rum wie die armen Hundchen, bis wir einen gefunden haben, und dann laufen sie rum von einem Herrn zum anderen. Und da bin ich froh, dass ich zur Gemeinde Jesu Christi gehöre, nicht? Mein Herz ist gebunden an den, der am Kreuz für mich starb. Und es ist ein guter Herr, den die Gemeinde hat. Das ist ein wunderschönes Wort, das müsste man als Wandspruch an die Wand schreiben, nicht wahr? Dieses Wort, was hier steht, sie zogen ein mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben. Einfach ein herrliches Wort. Denn der Herr hatte ihnen Freude. Wissen Sie, er hat ihnen auch eine Menge Freude gegeben. Manchmal merken wir es bloß nicht richtig, nicht? Dann lassen wir den Kopf hängen und sind ganz miese, pittrige Leute und gucken ganz trüb ins Regenwetter und merken gar nicht, dass der Herr uns Freude gegeben hat. Er hat viel für uns bereit. Ein guter Herr. Ein guter Herr. Vers 29 heißt es, wieder so ein großes Wort. Die Welt hörte, dass der Herr wieder die Feinde des Volkes Gottes gestritten hatte. Ein Herr, der unsere Kriege führt, unsere persönlichsten und die der Gemeinde. Ein Herr, der seinem Volke Freude schenkt. Ein guter Herr. Lieben Freunde, es muss immer wieder zur Selbstverständlichkeit sagen Sie, nicht? Und doch muss es immer wieder gesagt werden. Nicht wahr? Verzeihen Sie, wenn ich mal ganz grob sage, so ab und zu sage ich mal einer meiner Töchter, du bist unser bestes Stück, nicht? Du bist unser bestes Stück. Die behaupten, und das sagt er allen, du bist unser bestes Stück. In der Gemeinde Jesu Christi, verzeihen Sie nicht zu sagen, das beste Stück ist er, der Herr. Wir haben keinen Menschen, dessen wir uns rühmen könnten. Aber wir rühmen uns wohl unseres feinen Herrn. Hier rühmten sie in Jerusalem den Herrn, weil er für Israel gestritten hatte. Nun, meine Freunde, das ist neutestamentlich gesprochen. Die Gemeinde Jesu Christi in unseren Tagen hat einen Herrn, der für sein Volk gestritten hat, auf einem blutigen Schlachtfeld auf Golgatha, der so entsetzlich gestritten hat, dass er in den Tod sank, der den ganzen Zorn Gottes, den gerechten Zorn Gottes, wie kann Gott nicht zürnen über Sünde, der den Zorn Gottes, der kommen muss, um der Gerechtigkeit willen, getragen hat. Der so sagt Petrus, unsere Sünde hinaufgetragen hat an das Kreuz. Wir haben einen guten Herrn, der für sein Volk auf Golgatha gestritten hat. Und wir haben einen mächtigen Herrn. Dieser Herr hatte Sieg. Da war es aus mit Moabitern und Ammonitern. Und das gilt heute noch, lieben Freunde. Die Welt soll sich nicht vergucken. Das arme Häuflein der Jünger Jesu hat einen Herrn, der den Sieg in der Tasche hat, seitdem er einmal glorreich gesiegt hat in der Auferstehung. Was will die Welt, der Teufel, jetzt noch nicht, nachdem er glorreich gesiegt hat? Das ist das Erste, was von der Gemeinde zu sagen hat. Sie kennt ihren Herrn und gehört ihm und freut sich an ihm und ist stolz auf ihn und lässt ihn vorangehen und in der Mitte stehen. Zweitens, es ist mir wichtig von dieser Gemeinde, dass da gesagt wird, man kam zusammen. Man kommt zusammen. Man hat einen Drang, einen Zug zusammenzukommen. Das ist eine eigenartig christliche Sache. Das hängt mit dem Heiligen Geist zusammen. Im Johannesbrief heißt es, wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind, denn wir haben ein Kennzeichen dafür. Wir lieben die Brüder. Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind. Wir lieben die Brüder. Wir haben ein Bedürfnis, Brüder und Schwestern zu sehen. Sehen Sie, ich will es hier zeigen. Da war also dieser Kriegszug gewesen. Wer nicht letztes Mal nicht da war, kann ich Ihnen lange erklären. Das ist eine lange, lange Geschichte, aber viele Bibelstunden, glaube ich, seit Weihnachten schon dran verblendet. Gut, das Kutscher nicht da ist, nicht? Ja, das hat er gemerkt, dass es vielleicht übertrieben ist, aber seit wann haben wir es? Seit Ostern. Also eine lange Schlachtgeschichte. Und nun, also hat der Herr für sie gestritten und sie sind aus der Not erlöst. Und dann haben sie 3 Tage Beute ausgeteilt und dann sind sie ins Lobetal gezogen, haben Loblieder gesungen. Na, und nun würde ich doch sagen, jetzt geht aber jeder fröhlich nach Hause. Es ist jetzt alles getan. Die Schlachten sind geschlagen, die Beute ist ausgeteilt, im Lobetal haben sie kolossal gefreut. Und jetzt geht mir doch gern nach Hause. Lieben Freunde, wenn ich so eine Schlacht hinter mir habe wie Leipzig, was meinen Sie, ich im Zug sitze und freue mich nach Hause kommen, nicht? Richtiges Bett und Bad und vernünftig essen und wie ich mich freue, dass ein Kilo Leipzig war. Da ist man ja bloß in Aufregung so einer Schlacht. Da geht man gern nach Hause. Und ich hätte mir denken können, dass ein jeglicher jetzt nach Hause geeilt war. Nicht nur um der Bequemlichkeit willen, man kam aus dem Kriege, sondern auch, weil die Arbeit drängte. Es ist ja nicht bloß so, dass im Jahr 1959 Leute viel zu tun haben. Bilden sich das nicht ein. Sondern damals hatten Leute auch schon viel zu tun. Das Kennzeichen der gefallenen Welt, dass man viel zu tun hat. Als nach dem Sündenfall, da hat Gott zum Adam gesagt, jetzt soll er einen Acker bebauen und der Acker würde ihm Dorn und Disteln tragen. Das können Sie übersetzen, von da hatte Adam viel zu tun. Nicht? Es war immer sehr schwierig, weil die Dorn und Disteln da waren, er musste hacken und so haben die Hausfrauen und Pastoren und alle sind so heute überarbeitet. Und nicht wahr, nun ging es den Leuten erstmal recht so. Da hatten sie nun 14 Tage verloren mit diesem ollen Kriegszug, mit den Moabitern und all diesen Kerlen da und den Leuten vom Gebirge Seir. Da war die Post angelaufen, nicht wahr? Was war da liegen geblieben? Das kann ich auszusprechen. Da drängt jeder nach Hause. Und was macht die Gesellschaft? Wie steht es hier? Das ist also ausdrücklich gesagt. Also kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um nach Hause. Nee. Und Josef hat an der Täte, dass sie gen Jerusalem zögen mit Freude. Du liebe Zeit, warum Jerusalem noch einmal? Da kann ihn also jeder, was gibt es denn, so Betriebsprüfer, gibt es doch heute so Firmen, die nachsehen, wo Zeit vergeudet wird, nicht wahr? Die hätten ihn vorgerechnet, was hier rein volkswirtschaftlich gesehen an Zeit verloren ging, dass die ganze Gesellschaft nur nach Jerusalem zieht. Meine Freunde, hier war der Tempel, hier war der Altar Gottes, hier war das Priestertum und da kommt man zusammen. Es heißt in Psalmen, Jerusalem ist eine Stadt, da man zusammenkommt, da die Stämme des Herrn zusammenkommen. Und das gilt erst recht für die neutestamentliche Gemeinde. Es gehört zum Glaubensleben, dass man mit Freuden zusammenkommt, zum Haus des Herrn. Haus des Herrn ist nicht Weiglaus und keine Kirche, sondern da, wo man sich sammelt, um den Altar, das ist das Kreuz, um das hohe Priesteramt, das ist Jesus, der hohe Priester, nicht? In den Tempel des Herrn, das ist seine lebendige Gemeinde. Ich habe Neutestament nicht gesprochen. Ich muss Ihnen nochmal, verzeihen Sie, wenn ich das tausendmal sage, meine alten Freunde können das schon auswendig, dürfen 3 Minuten schlafen. Ich muss Ihnen nochmal eine Geschichte erzählen, die meiner Meinung nach eine der wichtigsten, interessanten Stücke der Kirchengeschichte ist. Sie wissen, dass durch 250 Jahre lang die erste Christenheit von römischen Cäsaren verfolgt worden ist. Und dann kam ein Kaiser Diokletian, der war Sklave gewesen, war dann römischer Kaiser. Das muss schon ein kluger Junge gewesen sein, das war er auch, nicht? Das war er auch. Und darum hat er diese Christenverfolgung abgestoppt, das heißt, er hat die Gesetze nicht aufgehoben, aber er hat Befehl gegeben, man soll die Christen in Ruhe lassen. Es wimmelte ja auch von Christen im großen römischen Reich. Und da war ein Mitregent Galerius, Cäsar hießen die immer nicht, und der Cäsar Galerius hat ihm gesagt, der war ein fanatischer Heide, du musst die Christen verfolgen, die Gesetze, und hat der Diokletian gesagt, lass mich mit dem Unsinn in Ruhe, hier muss Handel und Wandel blühen, das Reich muss aufblühen, nicht? Was soll ich hier also ewig dummen Religionsfanatismus, hört schon auf. Kluger Junge, nicht? Denn mehr kann ich vom Staat nicht verlangen, dass er uns in Ruhe lässt. So, nicht? Als christliche Gemeinde. Und dann hat der Galerius keine Ruhe gegeben, keine Ruhe. Und hat den Diokletian schließlich dazu gebracht, dass er sagte, es kann gefährlich sein, wenn die Christen sich zusammenrotten. Und hat ein Gesetz durchgedrückt, hat der Diokletian, der letzte römische Kaiser da, in der Verfolgerreihe unterschrieben, dass die Christen wohl glauben dürften, was sie wollten, aber sie dürften nicht mehr zusammenkommen. Stellen Sie mal einen Augenblick vor, in Deutschland so ein Gesetz, darf jeder Christ sein, darf die Bibel lesen, darf beten, wie er will, darf Lieder singen in seiner Familie, aber die Bibelstunden und Gottesdienste werden verboten. Da werden noch 99,9% sagen, nun, kann doch zu Hause Christ sein. Und wenn dieser freundliche Staat sogar noch sagte, wir senden euch mit Fernsehen Gottesdienst in die Wohnungen, aber ihr dürft nicht zusammenkommen. Da wird doch jeder sagen, ja, da muss man eben verzichten, ne? Da muss man verzichten. Das ist selbstverständlich. Nicht die vielen, vielen Millionen, die bloß Weihnachten gehen, die würden natürlich darauf auch noch verzichten, gerne. Und wie sieht es bei uns aus? Und da haben die Ältesten in den Städten hin und her im Römischen Reich beraten und Synoden einberufen und haben gesagt, das Zusammenkommen gehört zum Christenstand wie das Beten und Bibellesen und Singen und Opfern. Das ist ein Stück unseres Glaubenslebens, dass man mit Brüdern und Schwestern zusammenkommt. Und dann brach die Verfolgung los. Und Sie können sagen, die Leute, die bei den Griechen hießen, ihr sterbt ja nicht. Ihr sterbt nicht um eures Christenglaubens willen, sondern bloß weil ihr nicht gehorchen könnt dem Versammlungsverbot. Und dann sagt, jawohl, dafür sterben wir. Das ist genau, als wenn du sagen würdest, Pastor Busche, darfst beatmen, aber wir drücken dir den Hals zu. Hm? Und so ist das Zusammenkommen für die Kinder Gottes eine Notwendigkeit, eine Glaubensnotwendigkeit. Mir ist dieser Beschluss da von diesen Synoden zur Zeit des Diokletian ungeheuer wichtig geworden, nicht? Und ich möchte mal sagen, man hat es eigentlich immer wieder vergessen, bis die Erweckungszeiten kamen, im vorigen Jahrhundert, wo dann die Leute hin und her in Häusern zusammenkamen, um Gottes Wort. Sehen Sie, ich habe in Bethel einen Professor Österreicher gekannt, der war Dozent an der Kirchenhochschule in Bethel. Der hat mir noch erzählt, wie er als kleiner Junge mit seinem Vater, das war im badischen Land, oft stundenweit gewandert ist, um an einer Zusammenkunft der erweckten Kinder Gottes teilzunehmen. Und er sagte, da wurden wir auf dem Rückweg mal verhaftet vom Gendarm. Und da haben wir eine Nacht, da war ich 14 Jahre, sagte, im Spritzenhaus zugebracht. Mein Vater und ich. Und dann gab es ein großes Verhör am nächsten Morgen. Das war damals verboten, nicht? Es war vor also da hat die Kirche Monopol. Wer religiöse Bedürfnisse hat, der soll in die Kirche gehen und außerdem gibt es keinen christlichen Ausschank. Nicht fertig. Und wer da noch Bedürfnisse hat, also nicht zu helfen. Und da gab es also tolle Verfolgung. Nicht? Da hat dieser 14-jährige Junge da im Spritzen aus der Nacht gesessen. Und da hat er dann erzählt, wäre sehr interessant gewesen, wie sein Vater ihm dann, wie sie entlassen wurden am nächsten Tag, sehr eindrücklich klar gemacht hat, dass er Zusammenkommen der Kinder Gottes, der Gläubigen und Gottes Wort, dazugehöre. Darauf könnten sie nicht verzichten. Da müssten sie es darauf ankommen lassen, dass sie doch viele Nächte in Spritzenhäusern säßen. Oder lesen Sie mal die schöne Lebensbeschreibung vom Schuhmachermeister Rahlenbeck da aus Herdecke, nicht? Den da, Mitte des vorigen Jahrhunderts, wo die Staatskirche war, den der Pfarrer zu sich bestellt und durch den Gendarm holen lässt. Und diesem Schuhmachermeister sagt, Rahlenbeck, ich höre, er hat verbotene Versammlungen. Da sagt Rahlenbeck, das kann ich mir nicht denken. Er hat doch gestern Abend so eine Versammlung gehalten. Da sagt Rahlenbeck, pardon, da war mein Nachbar, der rechts wohnt, und mein Nachbar, der links wohnt, bei mir in der Wohnung, und haben wir zusammen die Bibel gelesen. Das ist eben die verbotene Versammlung. Und da sagt der Rahlenbeck, wenn wir jetzt der Nachbar zur Rechten und zur Linken, wenn die zu mir gekommen wären, wir hätten Karten gespielt und gesoffen, wäre nichts gegen einzuwenden, sagten Pastor und Gendarm. Verstehen Sie? Das ist noch keine 100, oder gerade 100 Jahre her, nicht? Das ist keine lange Zeit. Und die die erweckten Kreise, soll ich sagen, unsere pietistischen Väter, haben das unter großen Opfern erkämpfen müssen, dass man zusammenkommen kann um die Bibel und sich besprechen kann und zusammen beten kann und Brüder hören kann, die sprechen. Und nun möchte ich Ihnen was sagen. Wenn Sie da keinen Zug dazu haben, sagen wir es so eine Stunde wie hier oder also, ich meine, wo Brüder und Schwestern sind, nicht? Ja, langweilig, nicht. Aber wenn Sie keinen Zug dazu haben, zusammenzukommen mit Brüdern und Schwestern, wenn Sie keine drängende Liebe haben zu den Kindern Gottes, dann ist es bei Ihnen geistlich nicht in Ordnung. Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Lasst eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Also das ist das Zweite. Man hat eine also lebendige Gemeinde. Man freut sich an dem herrlichen, guten Herrn. Zweitens, man kommt zusammen. Dem Teufel zum Trotz, ob es der Welt passt oder nicht. Man kommt zusammen. Jetzt kommt das Dritte. In den ganzen Versen wird deutlich, dass diese Gemeinde unerhört munter war mit Loben. Also das habe ich, diesen Vers 27, Sie merken es vielleicht, ich bin schon am dritten Dienstag dran, von dem kann ich mich gar nicht trennen. Also kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um und Josef an der Spitze, dass sie gen Jerusalem zögen mit Freuden. Und der Herr hat ihnen Freude gegeben, sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trometen zum Haus des Herrn. Dieser jubelnde, lobende, brausende Festzug, sehen wir einfach herrlich vor, der Josef hat der König da an der Spitze, nicht? Und dahinter die Harfen und Trometen, dieses ganze Orchester. Ich weiß gar nicht, wie die Kerle das machen. Harfenspiele im Laufen, nicht? In meiner Jugend gab es noch Posaunenchöre. Wenn wir so Ausflüge machten, wie ich junger Hilfsprediger war, die konnten noch im marschieren, so okay, aus meinem Herzen suche Freude. Da hatten sie Spazierstock so im Ravensberger Land unten nach umhängen und dann bliesen sie, geh aus meinem Herzen suche Freude. Das können die heutigen Bläser gar nicht mehr. Die können nur mit Dirigenten und ganz feierlich im Halbkreis. Und die da konnten es also auch. Die konnten es auch. Worauf es mir ankommt, ist dies. Ich glaube schon, dass über der Gemeinde Jesu bei aller Not, in die sie geführt wird, bei allem Zerbrechen, das der Herr beständig besorgt, eine Gemeinde Jesu ist doch eine Schar von Sterbenden, die Christo angehören, kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Kreuzigen, dass jemand sterben. Die Christen üben sich beständig im Sterben ihres alten Menschen. Und trotz dieser grauenvollen Tatsache, dass in der Gemeinde Jesu beständig so geistlich gestorben wird, verstehen Sie, was ich meine? Geistlich gestorben wird, liegt über der Gemeinde Jesu einfach so eine Melodie des Lobes. Da sehen Sie, wie ich manchmal so über den Großstädten dachte, da liegt so eine Melodie von Jets und Schlager und so, nicht? Und so liegt über der Gemeinde Jesu das Loben. Dieser Klang kommt immer raus. Das macht die Gemeinde Jesu nicht nur am Block, sondern jeder Einzelne. Und es ist merkwürdig, wir sind in letzter Zeit sowohl in der Predigt wie in der Bibelstunde sehr viel auf das Loben der Gemeinde Jesu geführt worden. Und darum habe ich immer wieder nachgedacht, ob denn noch was zu sagen wäre. Und ich möchte heute das sagen. Ich glaube, man kann nur dann wirklich in seinem persönlichen Gebet oder in einem Lied während der Arbeit oder im Lied des Herzens während der Arbeit. Also das, ich kann der Sitzung ein Lied anstimmen, nicht laut, das würden die Kerle krach machen, aber mit dem Herzen, nicht? Und in der Gemeinde, man kann nur loben, wenn unser Herz voll ist seiner Gnade. Also wo man Gott nur so als einen blassen Schemen, so ein Herrgott im Hintergrunde kennt, da quillt nichts an Lob aus dem Herzen raus. Ist doch klar, nicht? aber wer Erfahrung mit ihm macht, wer jeden Abend sich waschen darf in diesem Quell seines Blutes, wer was weiß, dass ich beten darf, gib mir deinen Geist und ich bekomme, nicht? Und er deckt mir was auf und er macht mich gewiss, dass er mich erkauft hat. Na, also ich meine, wo man geistliche und äußerliche Erfahrung mit dem Herrn macht, da ist das Herz voll und da kommt das Lob raus. Und das ist ja nun eigentlich ein Maßstab für unser ganzes Glaubensleben. Ich habe letzten Mal gesagt, zum richtigen Christen gehört eine gewisse Vitalität. Ihr werdet hüpfen wie die Mastkälber, hatte ich, das steht in der Bibel, Malachi 3. Und dann bekam ich einen Brief, wo jemand sagte, aber das ist doch nicht körperliche Vitalität gemeint. Nein, ich glaube auch, körperliche wird es nicht sein. Ich habe ziemlich Ischias und dann springt man nicht wie Mastkälber. Aber es quillt heraus. Ich kann es nicht so schildern. Es steht da wie die Mastkälber. So was Mastkalbmäßiges sollte doch wohl dran sein. Ich meine dies, dass das Herz voll ist seiner Freude. Wenn ich an meine Mutter denke, die hat im Sterben es uns gezeigt, dass das Herz so voll sein kann, nicht? Wenn der Mund nicht mehr sprechen kann, man doch etwas spürt, wie das Herz überfließt. Anbetung diesem Herrn gegenüber, der mich erkauft hat. Nein, mit dem vitalen Springen wird es natürlich, wenn man über 60 ist, auch zu Ende sein. Ich möchte und nicht müde werden, immer wieder die kleine Geschichte zu erzählen von meinem, weil immer noch 5 da sind, die es nicht gehört haben, den muss ich sagen. Mein Freund Alfred Zeller in Männedorf, der längst in der Ewigkeit ist, bei der oberen lobenden Schar ist jetzt. Den habe ich mal gefragt, was er denn mache, dass er so ein fröhliches Gemüt sei. Dann hat er gesagt, morgens, wenn ich aufwache, ehe ich irgendwas anderes tue, ehe ich mich wasche, ehe ich mich fertig mache, falle in meine Hände und sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich dir zum Eigentum erkauft. Und dann habe ich mich auf den Boden der Gnade gestellt. Und das ist wirklich ein wundervolles Rezept. Vor allem anderen, ich wache auf, ach Herr Jesus, du hast mich erkauft, Kind Gottes, Amen. So, nun kann alles weitere folgen, Kaffee und was so geht. Oh Schreck. Lebendige Gemeinde, sie freut sich an ihrem Herrn. Man kommt zusammen. Es ist die Melodie des Lobens drüber. Und jetzt viertens. Da habe ich wirklich nicht genau gewusst, wie ich es formulieren soll. Ich könnte es so sagen. Diese Gemeinde hat Vollmacht. Ich könnte es auch so ausdrücken. Die gottlose Welt merkt, dass der Herr mit ihnen ist. Die gottlose Welt. Sehen Sie, das eine der Bibelstellen, die wäre eine ganze eigene Bibelstunde wert, hier in Vers 29. Und die Furcht Gottes fiel über alle Königreiche in den Landen, da sie hörten, dass der Herr für Josaphat und sein Volk gestritten hatte. Auf einmal fällt die Furcht Gottes über Menschen, die Gott gar nicht kennen. Sie haben ihn gelästert, verachtet, sie haben ihre Götzen. Und auf einmal ist da eine Gemeinde, in der der Herr so gewaltig wirkt, dass die Heiden Angst bekommen und sagen, dieser Herr ist da. Verstehen Sie, das kann man nicht recht auslegen. Diese Furcht des Herrn, die auf die Heiden fällt, weil der Herr sich so gewaltig in seiner Gemeinde zeigt. Das nenne ich Vollmacht. Das nenne ich Vollmacht. Da gab es keine Diskussion mehr, ob die besser wären oder schlechter wie andere Leute oder so. Nicht wie bei uns immer, die Christen sind auch nicht besser wie andere Leute und alles dumme Zeug. sondern da mussten doch gottlose und dümmste Heiden, und es gibt schrecklich viel gottlose und dumme Heiden zu allen Zeiten bis zum Jahr 59, mussten gottlose und dümmste Heiden zugeben, bei denen passieren Dinge, die mir die Haare zu Berge treiben, die mich erschrecken lassen. Ich wage ihren Gott nicht zu lästern und ich wage sie nicht anzutasten. Auf einmal sind die Völker still. Diese ganzen Wellen von Feindschaft gegen Josaphat und Israel sind zu Ende gekommen. Das Schrecken Gottes liegt auf ihnen. Wir haben in der Bibel ein paar so Stellen, wo so etwas von diesem merkbaren Wirken Gottes innerhalb der Gemeinde deutlich wird. Also zum Beispiel in der Apostelgeschichte, wie die erste Gemeinde sich konsolidiert hat, ehe dann neue Verfolgungen losgehen, steht das merkwürdige Wort, Apostel 5, Vers 13, es geschahen viel Zeichen und Wunder im Volk durch die Apostelhände und sie waren einmütig in der Halle Salomos. Man kam halt zusammen, also dasselbe, nicht? Man kam zusammen und dann, der anderen aber wagte keiner sich zu ihnen zu tun, sondern das Volk hielt groß von ihnen. Es wagte sich keiner zu ihnen zu tun, das Volk hielt groß von ihnen. Und dann heißt es gleich im nächsten Vers, es wurden aber täglich hinzugetan, die gläubig wurden. Es wagten keine Heuchler mehr in die Gemeinde Jesu zu kommen. Das war zu gefährlich. Da wirkte der Heilige Geist zu mächtig. Da wagten nicht Neugierige, mal sehen, was ist da los. Da war der Heilige Geist zu gefährlich. Aber Leute kamen zum Glauben und brachen unter dem Kreuz Jesu zusammen und wurden hinzugetan. Ich würde hier auch die Stelle nehmen aus der Apostelgeschichte, wie die Gemeinde bedroht wird mit Verfolgung. Da kamen sie zusammen und fielen nieder und baten nun nicht um Bewahrung, sondern: Herr, wenn das nun kommt, dann gib uns, dass wir mit Freudigkeit dich bezeugen können. Das ist ein Gebet. Nicht halt die Verfolgung fern, sondern gib uns, dass wir mit Freudigkeit dich bezeugen können. Und als sie ausgebetet hatten, bewegte sich die Städte, da sie zusammengekommen waren. Wer glauben will, das wäre Legende oder Einbildung gewesen, er macht das Glauben. Das ist nur ein Beweis dafür, wie wenig in der heutigen Gemeinde solche Dinge sagen. Verstehen Sie? Dieses Vollmacht haben. Dieses voll Heiligen Geistes sein, diese Bezeugung des Herrn in der Gemeinde, dass die Welt es merkt. Und noch ein letztes. Also ich wiederhole immer, sie hat einen großen Herrn und freut sich daran. Man kommt zusammen, man kommt zusammen. Der Lobgesang, der über der Gemeinde liegt, über die Gemeinde, die das Sterben übt. Man hat Vollmacht. Geist erfüllte Gemeinde, wie schreit mein Herz danach. Und das Letzte ist, als war das Königreich Josaphat still und der Herr gab ihm Ruhe umher. Die Gemeinde ist erfüllt mit Frieden von innen und außen. Als war das Königreich Josaphat still und Gott gab ihm Ruhe umher. Wir spüren, Gott gab Frieden innen und außen. Das ist das Herrliche, was die ganze Welt nirgendwo hat, was man der Welt nirgendwo kaufen kann, was nur in der Gemeinde Jesu zu finden ist. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der vor allem aus der Erfahrung der Vergebung der Sünden kommt. Wo Vergebung der Sünden ist, da ist Friede. Die ganze Welt kann man ablaufen. Das hat sie nicht zu schenken, Frieden. In der Gemeinde aber steht der Herr mit den Nägeln malen und sagt: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Meinen Frieden gebe ich euch. Nun ist nicht so, meine Freunde, als wenn die Gemeinde immer inwendig und auswendig Frieden hätte. Aber sie hat solche Erquickungszeiten. Sehen Sie, es fiel mir auf einmal ein, während ich das vorbereite, dass eine schreckliche Stelle im 2. Korintherbrief gibt. Da spricht der Apostel Paulus von seinen Erfahrungen in Kleinasien. Ah, da hat er Verfolgung erlitten und er wachte auf Nachricht von den Gemeinden und die kamen nicht in Korinth, ging's drüber und drunter, hat er einen hingeschickt und der kam nicht zurück. Geht da alles kaputt, die ganze Arbeit? Wir gehen kaputt, nicht? Das hat er schon gekannt, diese Sorge. Und da sagt der Apostel Paulus im 2. Korinther 7, Vers 5, da schildert er seine Lage. Wir hatten überall Trübsal. Und nun kommt es. Auswendig Furcht, inwendig Streit. Auswendig Furcht, inwendig Streit. Das gibt's also nicht. Dass ein Knecht Gottes wie Paulus sagen muss. Ein Meer von Trübsal, in dem ich ertrinken will. Auswendig Furcht und inwendig das Schreckliche, inwendig Streit. Komm, er will vertrauen, hat er die Angst darum, Korinth, was passiert da? Und die Menschen, die ihn hetzen und inwendig Streit. Anfechtung über Anfechtung. Das gibt's. Und während ich in die Bannmeile Jesu gerät, der erlebt das. Dass der Teufel auf ihn einstürmt mit seinem ganzen Hölle. Und das heißt, auswendig Furcht, inwendig Streit. Aber, und nun sage ich mit Erfahrung eines alten Christen, wenn der Winter ausgeschneit, tritt der schöne Sommer ein. Also wird auch nach der Pein, wer es erwarten kann, der Freude. Alles Ding wert seine Zeit, Gottes Liebe in Ewigkeit. Es sind Stürme, sie gehen vorüber. Und was bleibt im Christenherzen ist, auswendig Friede und inwendig Friede. So hat die Gemeinde Ruhe umher. Oh, wie wünsche ich Ihnen diese volle, durchdringende Erfahrung des Friedens Gottes, der höher ist als alle Vernunft.